Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen, sagen wir. Wir freuen uns, dass du dabei bist, dass Sie dabei sind.
Und wir präsentieren eine neue Folge von unserem Podcast Lass uns über Politik reden. Ja.
Vielleicht ist es noch gar nicht so lange her, wenn wir da hätten tippen sollen, ob wir dieses Thema mal wirklich zum Podcast-Thema machen. Da hätten wir vielleicht gesagt, nee, eigentlich nicht.
Vor ein paar Monaten hätte ich bestimmt noch gesagt, ach komm, warum sollen wir darüber reden müssen?
Zollpolitik, ja. Wir tun immer gerne mal am Anfang so, als ob nicht irgendwie schon vorher jemand gelesen hat, worüber wir eigentlich reden. Habe ich dann manchmal gedacht.
Ja, wir wollen das ja nicht ausschließen, dass jemand vielleicht auch ein bisschen zufällig hier reingerät und sich dann einfach mal anteasern lässt nach dem Motto, welche Überraschung erwartet mich denn heute in diesem Podcast?
Ja, oder so ein Fan ist, dass er schon blind irgendwie sagt, da höre ich auf jeden Fall und gar nicht so richtig guckt, wie der Titel eigentlich lautet. Das soll ja auch möglich sein.
Ja, wir wollen das nicht ausschließen.
So, Zollpolitik. Ja, durch Trump ist es halt auf die globale Bühne gehoben worden. Wir wollen aber ja gar nicht in erster Linie darüber reden, über Trump und was er da tut. Das wird sicherlich jetzt auch vorkommen. Sondern wir haben uns bewusst wirklich das Thema vorgenommen. Auch, weil ich gesagt habe, boah, wenn ich jetzt da versuche, so die ein oder andere Talkshow dazu zu verfolgen und irgendwie mir ein Bild zu machen, worum geht's eigentlich, dann ist das eins der Themen, wo ich sage, so schnell purzel ich da selbst in jetzt nicht total Experten-Talkshows raus. Ich bin echt schnell lost und ich weiß gar nicht mehr, worüber ihr redet.
Ja, das stimmt. Man hatte ja auch lange Zeit das Gefühl, wir müssen uns darüber keine wirklichen Gedanken machen. Also Zölle galten eigentlich bis vor wenigen Jahren als absolutes Auslaufmodell. Nach dem Motto, so ein Relikt aus früheren Zeiten, das vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch angebracht sein mag, so für einen Übergang in die schöne neue Welt der globalisierten Weltwirtschafts- und Welthandelsordnung. Aber ja, plötzlich sind sie zurück auf der Agenda und ganz oben. Und das alles im Prinzip, weil ein einzelner Mann, der aber halt nun mal zufälligerweise der Präsident des wirtschaftsstärksten Landes der Welt ist, beschlossen hat, dass Zölle für ihn das Allheilmittel schlechthin sind. Und der auch noch stolz darauf ist, dass Zölle irgendwie, glaube ich, nach Jesus Christus oder so sein Lieblingswort ist.
Und dann habe ich heute einfach eine Herausforderung für dich. Oder einen Wunsch. Am Ende dieser Folge würde ich total gerne zwei Dinge erreicht haben. Ich würde gerne das Thema so verstehen, dass ich mir eine Meinung bilden kann. Was bedeutet denn das, was da jetzt rund um Zölle passiert, für mich als Bürgerin und für andere Bürger eben auch hier in Deutschland? Und was brauche ich an Wissen, was muss ich verstanden haben, um zu beurteilen, wem von den Politikern hier in Deutschland oder in Europa kann ich denn vertrauen? Also wo kann ich mir eine Meinung bilden, die wissen irgendwie, wie sie darauf reagieren? Ich finde das immer total wichtig, dass man da irgendwie für sich eine Grenze findet, weil man kann nicht in alle Themen, die dann immer mal so ventiliert werden, so tief eintauchen, dass man da Experte wird. Muss man vielleicht auch nicht. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sich diese Meinung bilden kann.
Ja, gerade wenn das eben ein so beherrschendes Thema ist und es wird uns ja mit Sicherheit weiter beschäftigen, weil gerade weil Donald Trump so von diesem Zollgedanken besessen ist, wird er auch, wenn er im Moment ja ein weitgehendes Moratorium verkündet hat, er wird von diesem Thema ja nicht ablassen. Das wird jedenfalls während seiner Amtszeit immer wieder in der einen oder anderen Form auf die Agenda kommen. Und deswegen lohnt es sich schon, sich damit zu beschäftigen. Und dann testen wir doch mal die Grenze des Verständnisses an dieser Stelle aus, wobei ich ja dazu sagen muss, ich betrachte das ja auch aus einer politischen Perspektive, sicherlich mit einem ökonomischen Hintergrund, aber keine Angst, wir wollen jetzt, das könnte ich auch gar nicht, wir wollen jetzt nicht anfangen, hier irgendwelche ökonomischen Theorien zum Welthandel im Detail zu diskutieren, mit denen man ja auch den negativen Effekt von Zöllen beispielsweise relativ genau berechnen kann. Also das machen wir nicht, sondern wir orientieren uns an den grundsätzlichen Zusammenhängen.
Also Challenge accepted.
Ja, bleibt mir was anderes übrig.
Oh, feel free. Gut, was muss ich denn wissen? Was ist so Basiswissen, das einfach eine Voraussetzung ist, verstanden zu haben, um dann eben sich auch eine Meinung zu bilden, was da gerade so passiert und ob ich das gut und richtig finde?
Also wollen wir einen kleinen historischen Ausflug unternehmen, also ein bisschen Wirtschaftsgeschichte, aber wirklich so in ganz groben Strichen.
Ich bin bereit.
Okay. Also, Zölle sind ein Instrument, das schon ziemlich lange, also seit es internationalen Handel gibt, eingesetzt werden. Und das, was Trump macht, ist im Prinzip schon vor langer Zeit auch relativ intensiv betrieben worden. Frankreich war damals der Vorreiter, das sind wir jetzt mal ein paar hundert Jahre zurück. Und das war die Politik des sogenannten Merkantilismus. Und damals war Frankreich als die führende ökonomische Macht auch des europäischen Kontinents der Ansicht, das wäre doch ganz gut, wenn wir, ich sag mal, ausländisches Zeug von uns fernhalten, aber umgekehrt natürlich sehr gerne den Rest der damals bekannten Welt, also mit französischen Produkten versorgen, und davon kann doch unsere Wirtschaft insgesamt nur profitieren. Das ist ja auch auf den ersten Blick eine ziemlich einleuchtende Überlegung, dass wenn ich die Welt versorge, die dann von mir kauft, aber ich umgekehrt nichts kaufen muss, das heißt, meine eigenen Leute kaufen nur meine Waren, der Rest der Welt kauft auch nur meine Waren oder jedenfalls auch meine Waren, dass ich damit insgesamt eigentlich ganz gut um die Kurve komme.
Okay, bereit für Laienfragen?
Klar.
Das heißt doch aber, ich muss in meinem eigenen Land quasi alles irgendwie anbieten können, was so gewünscht ist.
Richtig. Und genau da fangen die Probleme an. Das ist etwas, was man damals in der Welt des, keine Ahnung, 17. Jahrhunderts oder so, mit einem noch relativ, relativ schmalen Spektrum von Produkten vielleicht noch ganz gut exerzieren konnte, was aber natürlich in der heutigen Welt in dieser unendlichen Vielfalt von Dingen, die Menschen auch haben wollen, die wir mittlerweile erfunden haben, überhaupt nicht mehr darstellbar ist. Und deswegen ist die Ökonomie die Wirtschaftswissenschaft hat sich ja dann auch erst als Fachdisziplin so später entwickelt und ist ja dann erst später dazu gekommen, mal wirklich zu überlegen, ist das überhaupt eine sinnvolle Politik? Und da gibt es eine berühmte Theorie, die wir jetzt, wie gesagt, hier nicht im Einzelnen ausführen werden. David Ricardo, Theorie von den komparativen Kosten. Und der nachgewiesen hat, das kann man tatsächlich mathematisch nachweisen, dass selbst wenn ein Land in allen Belangen, also egal um welches Produkt es geht, einem anderen Land über- oder unterlegen ist, dass es trotzdem sinnvoll und für beide Seiten vorteilhaft ist, wenn diese beiden Länder sich eine Arbeitsteilung zulegen. Und jedes Land sich auf seine relative Stärke konzentriert und das macht, was es am besten kann. Dann kriegt man nämlich insgesamt die besten Produkte zu den im Verhältnis niedrigsten Preisen.
Und beide Seiten verdienen.
Und beide Seiten verdienen letzten Endes.
Und nicht weniger, als wenn sie es anders machen würden.
Nein, weil das, das Land, was überlegen ist, kann seine Stärken sozusagen richtig ausspielen und setzt seine Ressourcen effizient ein. Weil wenn es seine Ressourcen da einsetzen würde, wo es eigentlich keine Stärken hat, wäre es im Prinzip eine Ressourcenvergeudung. Und das schwächere Land, das eigentlich unterlegene Land, kann, wenn es sich auch auf seine Stärken konzentriert, erstens seine Ressourcen auch effizient einsetzen und aber indem es da ein gutes Angebot macht, auf diese Weise dann doch auch am Welthandel teilnehmen. Mit Erfolg.
Nächste Laienfrage. Wann ist diese Erkenntnis denn nun eigentlich überhaupt gekommen und wann ist sie umgesetzt worden? Also wann hat man aufgehört, Zölle zu verhängen? Ich kann mich daran erinnern, so als ich anfing, ist ja nun auch noch 2,5 Tage her, zu fliegen, also in so einem Flugzeug mitzufliegen, da gab es dann sowas wie zollfrei Einkauf oder so, war ein Highlight und hat sich echt gelohnt. Gibt es, glaube ich, irgendwie immer noch ein bisschen, aber da aus der Zeit erinnere ich mich daran, dass es irgendwie Zölle irgendwie eine Rolle gespielt haben. Aber irgendwo auf der Strecke bis heute hat es dann offensichtlich diese Erkenntnis gegeben und wurde auch umgesetzt. Wann war das?
Eigentlich ist das ein Ergebnis der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Zwischenkriegszeit hatte man tatsächlich eine Gegenbewegung. Auch schon vor dem Ersten Weltkrieg waren die entwickelten Volkswirtschaften durchaus noch in gewisser Weise abgeschottet. Das ist ja auch das, was worauf Trump heute noch verweist, nach dem Motto vor 1914, als Amerika relativ hohe Zölle hatte, da ging es uns am besten. Das stimmt so natürlich nicht, aber man darf auch nicht vergessen, Amerika ist nun mal durch zwei Ozeane vom Rest der Welt getrennt und vor 1914, ohne Flugzeuge, war es auch relativ schwierig, diese Ozeane zu überqueren. Das heißt also, um überhaupt mal Waren nach Amerika zu bringen, zu verschiffen, da musste man schon eine Kalkulation machen, das musste sich schon richtig lohnen. Das hat sich natürlich nach dem Ersten Weltkrieg geändert, also im 20. Jahrhundert. Und dann kam aber die Weltwirtschaftskrise, die große Depression von 1929. Und in dieser großen Depression haben damals die Staaten alle aus rückblickend, dass ich den Fehler gemacht, zu glauben, indem sie sich möglichst abschotten, möglichst autark versuchen zu werden, könnten sie am besten aus dieser Krise kommen. Da haben die Amerikaner ein Gesetz verabschiedet, den Smoot-Hawley Act, der im Prinzip auch die Zölle nach oben getrieben hat, mit dem Ziel, das etwa Trump auch heute noch verfolgt, die eigene Wirtschaft zu schützen, die eh schon am Boden lag durch die große Depression. Aber als man das im Nachhinein analysiert hat, das wurde dann auch unter dem Namen Beggar Thy Neighbor Policy bekannt.
Und im Nachhinein war wann ungefähr?
Ja, das hat man im Prinzip dann schon während des Zweiten Weltkrieges analysiert, als man daran ging, die Nachkriegsordnung vorzubereiten und als man daran ging, etwa die multilateralen Finanzinstitutionen und Wirtschaftsverbünde aufzusetzen, weil man erkannt hat, dass das auf jeden Fall ein Irrweg war, dass der letzten Endes dazu beigetragen hat, dass in Deutschland Hitler an die Macht kommen konnte und auch woanders sich autoritäre Herrschaften durchgesetzt haben und am Ende alle ärmer waren als zuvor. Deshalb, wie gesagt, Beggar Thy Neighbor Policy, also bettle deinen Nachbarn an und versuch irgendwie, ihm Geld abzunehmen. Man musste von der Sicht des Welthandels als Nullsummenspiel wegkommen. Eine Sicht, die Trump heute wieder hat. Also der Gedanke, ich kann nur etwas gewinnen, wenn der andere etwas verliert. Aber Freihandel, und das ist das, was sich erst nach 1945 scheinbar durchgesetzt hat, also bis heute, dass der Freihandel Vorteile für alle bereithält. Das heißt, alle gewinnen, vielleicht in unterschiedlichem Maße, aber sind auf jeden Fall besser dran als ohne diesen Freihandel. Und dieser Gedanke hat dann 1945 zur Gründung eben von Welthandelsorganisationen bzw. ihrem Vorläufer und all der internationalen Wirtschaftsverflechtung geführt, hat in Europa dazu geführt, dass wir in der Europäischen Union Zölle ganz abgeschafft haben, den Binnenmarkt eingeführt haben, weil man eben auch ökonomisch untermauert die Erkenntnis hatte, dass diese Zollschranken niemandem etwas bringen. Aber wie man sieht, ist diese Erkenntnis nicht von Dauer. Donald Trump negiert sie einfach.
Dann hilf mir bitte noch einmal einzuordnen, wie groß der Quatsch war, den ich da gerade erzählt habe, weil ich erinnere mich nicht an die Zeit zwischen den Weltkriegen zurück, sondern...
Also ich auch nicht so aus eigener Erfahrung, wollte ich nur mal bemerkt haben.
Weil ich gerade sagte, so irgendwie früher, als das mit dem Fliegen anfing, erinnere ich mich irgendwie an zollfreies Einkaufen oder so. Also das ist ja doch ein Stück nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Was hat denn das mit diesem Zollfreien dann noch?
Man traf ja auf eine Welt, in der Zölle eigentlich gang und gäbe waren, auch teilweise ziemlich hohe Zölle. Und nun ist natürlich schon richtig, wenn man jetzt hohe Zölle hat, nimmt die von heute auf morgen weg, dann hat das natürlich entsprechende Schocks und Verwerfungen zur Folge, weil ja die eigene Wirtschaft sich auf diese Zollschranken eingerichtet hat. Und deswegen hat man in vielen Beziehungen zueinander so schrittweise Abbaupfade vereinbart für die Zölle. Also zum Beispiel selbst innerhalb der Europäischen Union oder damals noch der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war eine 12-jährige Periode festgelegt, um die Zölle sukzessive auf Null zurückzuführen. Also man hat sich diese Zeit bewusst gegeben. Und innerhalb der Welthandelsorganisation hat man auch so Zollabbaupläne gehabt, die halt über viele Jahre hinweg dazu geführt haben, dass die Zollschranken immer niedriger wurden. Trotzdem hast du heute noch Zölle, hast du heute noch Duty-Free-Shops, nur halt nicht mehr auf den beispielsweise innerhalb der EU und eben auch im Verhältnis zu vielen anderen Ländern nicht mehr oder nur noch für ganz wenige Produkte. Alkohol, Tabak, das sind so die typischen Produkte, auf die noch Zölle erhoben werden, weil es da auch unterschiedliche Politiken in den einzelnen Staaten gibt. Aber graduell, also wenn man sich das Niveau anschaut, ist es halt über die Jahre kontinuierlich nach unten gegangen. Und wir erleben jetzt gerade die Reverse-Entwicklung.
Gut, und da lasse ich dich jetzt natürlich auch hin und unterbreche dich nicht wieder. Ich habe jetzt verstanden, warum es gut ist, auf Zölle zu verzichten. Jetzt ist ja offensichtlich dran, dass man versteht, um sich ein Bild zu machen, was bedeutet es, wenn man wieder in die andere Richtung läuft und was tut Trump da eigentlich gerade und wie hängt das wiederum mit Auswirkungen zusammen, die wir dann direkt spüren oder auch nicht?
Ja, oh, das sind jetzt viele Fragen in einer. Also ja, versuchen wir sie mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also zunächst mal, es kann immer noch eine punktuelle Rechtfertigung für Zölle geben. Auch die Europäische Union hat zwar keine Zölle mehr in ihrem Binnenmarkt, aber hat sehr wohl noch Außenzölle. Und zwar auch durchaus Außenzölle, die nicht nur reziprok sind, also nach dem Motto, weil andere Zölle erheben, erheben wir auch welche, sondern Zölle, die die Europäische Union ihrem ureigensten Interesse erhebt. Das beste Beispiel sind Agrarprodukte. Wir wollen einfach unsere Landwirtschaft, unsere Agrarindustrie, wenn man sie als solche bezeichnen will, schützen. Wir legen halt auch Wert darauf, dass wir uns auch in Zukunft selbst ernähren können. Und deswegen zahlen wir unseren Landwirtinnen und Landwirten Preise, die höher liegen als die Preise auf dem Weltmarkt, weil wir wollen, dass sie diese Produkte weiter im eigenen Land anbauen. Und dann müssen wir sie natürlich vor der Konkurrenz aus dem Weltmarkt schützen. Und dafür hebt die EU etwa auch an ihren Außengrenzen Zölle. Also man kann das punktuell für einzelne Wirtschaftszweige. Agrar ist ein sehr sensibler Wirtschaftszweig, weil er halt für die Ernährung der eigenen Bevölkerung wichtig ist. Da werden die auch heute noch eingesetzt. Und da kann man auch bis zum gewissen Grade noch immer über ihren Sinn streiten. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich zum Beispiel eine junge Industrie aufbauen will, also nach einer Start-up. Oder nehmen wir mal die Automobilindustrie, weil die sehr oft als Beispiel herangeführt wird. Wenn ich eine eigene Automobilindustrie aufbauen will, in einem Land wie, sagen wir mal, China von vor 20 oder 30 Jahren, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn ich ansonsten mit jeder Menge Produkten aus dem Ausland bedient werde, zu sagen, nee, ich will aber eine eigene Industrie haben und deswegen lasse ich die Produkte aus dem Ausland nicht zu oder belege sie eben mit entsprechend hohen Zöllen, damit ich die Gelegenheit bekomme, das braucht ja seine Zeit, da eine eigene Industrie aufzubauen. Oder ich sage dann beispielsweise, ich erhebe Zölle, bleiben wir im Automobilbereich, erhebe Zölle im Luxussegment, weil die Leute, die sich in China von vor 20, 30 Jahren schon Mercedes kaufen konnten, die können auch noch einen zusätzlichen Zoll bezahlen, da habe ich zusätzliche Einnahmen. Aber beispielsweise im Kleinwagensegment, wenn ich anfange, meine Bevölkerung quasi mit selbstgebauten Autos versorgen zu wollen, da muss ich denen sozusagen einen Schutzraum geben, damit sie sich aufbauen können. Das Problem ist halt immer nur, irgendwann müsste man den Schutzraum dann halt auch aufgeben, wenn das Ziel erreicht ist. Aber wenn man einmal mit Zöllen angefangen hat, ist es sehr schwierig, davon wieder runterzukommen. Und das ist, warum Zölle, wie gesagt, punktuell Sinn machen können, aber als langfristiges Instrument eher bedrohlich sind.
Eine echte Laienfrage zwischendurch. Wenn, Automobilindustrie, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen in China produziert, wird es dann trotzdem mit Zöllen belegt, was diese Firma verkauft?
Ja, das ist das, was wir auch gerade bei Trump erleben. Er will ja ganz bewusst Produktion ins Land ziehen. Also er sagt, wenn ihr in Amerika produziert, dann zahlt ihr natürlich keinen Zoll. Das Problem, was er auch erst im Nachhinein erkannt hat, war, dass auch die amerikanische Automobilindustrie ihrerseits schon auf jede Menge Zulieferungen, vor allem aus Mexiko, angewiesen war. Und wenn er die ganzen Zulieferteile mit Zöllen belegt hätte, dann oder belegt hat er ja getan, dann schadet er im Prinzip auch der eigenen Automobilindustrie, weil die gar nicht ohne diese internationale Arbeitsteilung arbeiten kann. Deswegen hat er das jetzt auch schon bis zu einem gewissen Grade revidiert. Aber es bleibt immer dabei, Zölle treiben auf jeden Fall in irgendeiner Form die Kosten nach oben. Das kann, wie gesagt, mal gewollt sein, wenn man beispielsweise eine eigene Industrie aufbauen oder verhindern will, dass die aus dem Land geht. Aber am Ende zahlt immer der Konsument die Zeche. Und deswegen hat er beispielsweise Milton Friedman, der amerikanische Nobelpreisträger, auch mal so schön plastisch formuliert, es gibt nur eine Sache, vor der Zölle die Verbraucher zuverlässig schützen, und zwar vor niedrigen Preisen.
Und ist das die einzige Folge, die ja dramatisch genug ist, die jetzt wir als Bürger zu erwarten haben? Also Trump erhöht die Zölle, was wir mitkriegen, dann tun alle anderen das auch, versuchen sich jetzt irgendwie zu einigen und so, verstehe ich schon. Aber oder gibt es noch andere Auswirkungen, außer dass man eben sagt, es wird halt dann früher oder später alles auch im eigenen Land teurer?
Ja, es tritt halt insgesamt ein Wohlstandsverlust ein, übrigens für alle Beteiligten. Also es gibt ja auch Berechnungen, die zeigen, dass wahrscheinlich die USA und die amerikanischen Verbraucher selbst die größten Leidtragenden der Zollpolitik sein werden. Aber das ist sozusagen die globale Beschreibung der Folge. Die Wohlstandsverluste äußern sich aber natürlich unterschiedlich. Und gerade wenn Zölle, wie wir es jetzt erlebt haben, so Knall auf Fall eingeführt werden, dann muss sich die Wirtschaft natürlich überhaupt erstmal anpassen. Die ganzen Handelsströme, die ganzen Produktionseinrichtungen, das verschiebt sich ja dann alles, weil die Parameter sich verschoben haben. Und das kann natürlich in der Übergangszeit auch noch ganz andere Friktionen mit sich bringen. Also beispielsweise bei der Automobilindustrie. Wenn ich bisher den Exportmarkt USA von meinen heimischen Werken aus bedient habe, nämlich die Autos über den Atlantik verschifft habe, und plötzlich ist da ein Riesenzoll drauf, dann bricht mir von heute auf morgen einer der wesentlichen Absatzmärkte weg. Und dann habe ich natürlich ein Problem, weil meine Produktionskapazitäten nicht mehr ausgelastet sind und meine ganze Kostenkalkulation nicht mehr aufgeht. Und so könnte man jetzt noch viele mögliche Szenarien durchspielen, in denen sich eben ganz unterschiedliche Effekte ergeben. Wir haben eben gerade über den Effekt gesprochen, dass auch der amerikanischen Automobilindustrie plötzlich die Zulieferungen wegbrachen, weil die Zulieferteile plötzlich mit entsprechend höheren Zöllen belegt waren. Langfristig, klar, würden sich dann, werden sich die Handelsströme erstens neu organisieren. Dort, wo es sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechnet durch die Zölle, hören die Handelsströme einfach auf. Dann können sich Unternehmen, wie gesagt, überlegen, ob sie noch Produktionskapazitäten in dem dortigen Land aufbauen. Das ist das, worauf Trump setzt. Er sagt, die müssen alle zu uns kommen, weil der amerikanische Markt zu wichtig ist, um ihn zu vernachlässigen. Und dann müssen sie alle bei uns die Fabriken bauen, um den amerikanischen Markt zu bedienen. Er vergisst halt aber nur, dass ja auch vom amerikanischen Markt aus schon die Welt mit vielem bedient worden ist. Und dass, wenn die Zölle mit Gegenzöllen beantwortet werden, was eine nahezu zwangsläufige Folge ist, dass dann natürlich auf der anderen Seite der Bilanz auch jede Menge wegbricht. Also ja, man holt sich Kapazitäten möglicherweise zurück, aber man hat langfristig dann eben nur noch die Produktionskapazitäten im eigenen Land, die auch wirklich zur Versorgung des eigenen Landes erforderlich sind. Weil überall sonst kommt man ja nicht mehr hin. Und alle anderen Länder versorgen sich ihrerseits dann auch selber. Und das ist eine Rechnung, also die ökonomisch eigentlich nicht aufgehen kann.
Wie lange würde das dauern, bis sich das so eingependelt hat?
Das ist total von der Branche, von der Industrie abhängig. Also es gibt Branchen, da kann man relativ schnell umswitchen, und es gibt andere, da ist natürlich allein der Aufbau von Fertigungskapazität, vielleicht von Vertriebswegen und dergleichen unglaublich aufwendig. Das geht dann eben alles in die betriebswirtschaftliche Kalkulation ein. Lohnt sich das für mich? Oder gebe ich vielleicht diesen Markt, der jetzt durch Zölle abgeschottet wird, gebe ich den vielleicht lieber ganz auf? Und das erleben wir auch gerade, dass erste Firmen ja sagen, ich ziehe mich aus den USA zurück, weil das ist mir einfach zu riskant. Der Profit, den ich da erwarten kann, der wiegt das Risiko nicht auf, das ich mittlerweile eingehe, wenn ich mich auf diesem Markt engagiere.
Ist denn dann das, was Trump macht, also rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, für 30 Tage raus aus den Kartoffeln und dann vielleicht doch irgendwie weiter. Dann nicht, also ist das dann die schlechteste aller Lösungen? Also verstehe ich dich richtig, wenn schon er diesen Weg einschlägt, dann doch konsequent und wirklich mit dem mittel- bis langfristigen Ziel.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Hin und Her ist per se schlecht, ist aber natürlich sein Politikmodell.
Ach, das ist echt?
Ja, das ist meine Theorie. Ihm kommt es darauf an, seine potenziellen Gegner so in Atem zu halten oder erst gar nicht zum Luftholen kommen zu lassen, dass die ihm immer nur hinterherrennen und sich da hoffnungslos an ihm abarbeiten, aber gar nicht die Gelegenheit bekommen, mal in die Vorhand zu kommen. Das exerziert er, muss man wirklich sagen, in einem Ausmaß, wenn man so will, mit einer Meisterschaft, die ich auch noch nie vorher gesehen habe. Also er ist ja permanent derjenige, der die Agenda setzt, der die Themen setzt. Wenn wir uns mal auf ein Thema, das er gesetzt hat, so halbwegs eingestellt haben, ist er schon längst drei Themen weiter. Und das ist wie Hase und Igel. Und er spielt im Moment hervorragend die Rolle des Igels. Das wird nicht auf Dauer so laufen, weil irgendwann, wir durchschauen das ja so langsam, und irgendwann wird man anfangen, Gegenstrategien dazu zu entwickeln. Aber das ist nun mal seine Masche. Und die war ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, bisher ziemlich erfolgreich, also politisch ziemlich erfolgreich. Ökonomisch ist das natürlich Gift, weil wenn die Wirtschaft eines nicht leiden kann, dann ist es mangelnde Verlässlichkeit. Also ich brauche einfach für eine vernünftige betriebswirtschaftliche Kalkulation, muss ich wissen, worauf ich mich einlasse. Muss ich die Parameter so gut wie möglich bestimmen können, und die müssen auch halbwegs konstant bleiben. Und das ist natürlich das, was im Moment überhaupt nicht stattfindet.
Da bekommt der Satz, der Flexiblere führt, ganz neue Facette.
Ja, aber du weißt, der Grat zwischen Flexibilität und Beliebigkeit ist ein schmaler.
Ach, da könnten wir jetzt auch nochmal, habe ich Spaß an sowas, nochmal sprachanalytisch nochmal einsteigen. Das tun wir jetzt aber nicht. So, ich glaube, ich habe jetzt zumindest das Basiswissen irgendwie nicht abspulbar, aber doch irgendwie verstanden, wie das zusammenhängt und welche Auswirkungen das hat. Gibt es da noch etwas, was man wissen sollte, so als mehr oder weniger Laie, was man rein fachlich verstanden haben sollte?
Also um Trumps Politik zu verstehen, muss man ihm natürlich zuhören. Kann man auch mal schauen, was so die wenigen Berater, mit denen er sich umgibt, dazu äußern. Und er vertritt ja dieses Narrativ, dass die USA eigentlich die Verlierer dieser freien Welthandelsordnung sein. Das ist zwar schon auf den ersten Blick verrückt, weil ich meine, die USA als stärkste Wirtschaftsmacht der Welt sind eigentlich immer der potenzielle Gewinner eines freien Handelssystems, so haben sie es auch immer gesehen.
Frage der Perspektive, wenn du denkst, du könntest noch besser sein.
Ist eine Frage des Fokus. Das Problem bei ihm ist, dass er total auf dieses Handelsbilanzdefizit fokussiert, das die Vereinigten Staaten in der Tat haben. Nun muss man aber natürlich wissen, wenn die Vereinigten Staaten eben ein Handelsbilanzdefizit haben, also das heißt mehr Güter reinschaffen, als sie rausschaffen, dann fließt der Kapital auch in die umgekehrte Richtung. Und das ist natürlich auch ein Beitrag dazu, dass die ganze Welt irgendwie zu 60% in Dollars investiert ist. Das betrachtet Trump als einen Nachteil, weil es natürlich zur Folge hat, dass der Dollar tendenziell überbewertet ist oder höher bewertet ist, als er ohne diese Funktion als Weltleitwährung wäre. Das ist die Lieblingstheorie seines ökonomischen Chefberaters, dass Amerika darunter leidet, dass seine Währung systematisch überbewertet ist. Nur er vergisst dabei, was es für Vorteile hat, die Weltleitwährung zu sein. Allein schon der Wegfall der Wechselkursunsicherheiten, weil alle Welt fakturiert mit dir in deiner eigenen Währung. Du musst dich nicht um Wechselkurse kümmern. Früher hat das mal ein amerikanischer Politiker auf den schönen Satz gebracht, der Dollar ist unsere Währung und euer Problem. Das würde man natürlich aufgeben und auch die damit verbundenen Einflussmöglichkeiten aufgeben, wenn man jetzt versucht, den Dollar irgendwie künstlich zu schwächen und seine Rolle als Leitwährung zu torpedieren. Also auch da schneiden sich die Amerikaner am Ende ins eigene Fleisch. Aber das ist eben diese Betrachtung sozusagen der Sachlage immer nur von einer Seite. Immer nur ein Phänomen, das vorhanden ist. Deswegen, das darf man nicht vergessen. Das, was er sagt, ist jetzt in der Sache nicht unbedingt falsch. Nur es ist einseitig. Er betrachtet immer nur die eine Seite, nicht die andere, zum Beispiel auch beim Handelsbilanzdefizit. Er betrachtet nur Güter und Waren. Er betrachtet zum Beispiel nicht die Dienstleistungen, die mittlerweile im Vergleich zur Industrieproduktion einen viel, viel höheren Anteil am volkswirtschaftlichen Gesamtprodukt haben. Und bei der Dienstleistungsbilanz liegt Amerika natürlich weit vorne. Auch gegenüber Europa, auch gegenüber Deutschland. Das liegt allein schon daran, denke mal an die ganzen Finanzdienstleistungen, die Amerika erbringt, die kompletten Bezahlsysteme, Kreditkartensysteme, PayPal, Mastercard, alles amerikanisch. Und das, was die Big Techs verkörpern, also alles, was mit dem Internet zu tun hat, mit IT, ja, Google, Amazon, Microsoft, Apple, alles amerikanisch, dominieren die Welt. Und in Trumps Weltsicht könnte man also bei den Handelsströmen den Cut machen und alle Welt zwingen, die in Amerika verkaufen will, auch in Amerika zu produzieren. Aber Amerika versorgt den Rest der Welt selbstverständlich weiterhin mit Finanz- und Tech-Dienstleistungen. Und dass der Rest der Welt vielleicht noch auch sagen könnte, dann wollen wir das von euch auch nicht mehr haben. Der Gedanke kommt ihm gar nicht. Das wäre auch sicherlich nicht von heute auf morgen durchsetzbar. Aber wenn man das langfristig betrachtet und den Rest der Welt zwingt, sich so zu orientieren, geht den Amerikanern sehr viel mehr Geschäft verloren, als sie jemals über das Zurückholen irgendwelcher Industrieproduktion gewinnen könnten.
Jetzt ist es wahrscheinlich müßig, darüber zu philosophieren, ob das wirklich sein kann, dass er das nicht weiß. Dass er damit wirklich nicht rechnet. Aber da sind wir jetzt dann wirklich irgendwie in der Glaskugelleserei. Weil, ja. Okay, jetzt aber mal von Trump ein bisschen weg. Jetzt geht's mir gerne darum, wie reagiert die Welt darauf und vor allen Dingen, wie reagieren wir in Deutschland darauf und in Europa? Und was muss ich wissen als Bürgerin, um mir da eine Meinung zu bilden? Habe ich Vertrauen in diese Reaktionen? Kann ich die für richtig halten oder nicht?
Also es ist ja so, dass bei einem Handelskrieg am Ende nur Verlierer rauskommen. Genauso wie es beim Freihandel eigentlich nur Gewinner gibt. Die Frage ist halt, wer verliert wie viel? Ich meine, man kann natürlich auch sagen, wenn ich weniger verliere als der andere, dann bin ich am Ende der Sieger. Aber das ist eigentlich eine blödsinnige Betrachtung, jetzt mal rein aus der ökonomischen Perspektive. Da kommt da vielleicht noch nochmal eine sicherheits- oder außenpolitische Perspektive rein, über die wir auch noch gleich reden können. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dieser ökonomischen Perspektive. Also ein Handelskrieg produziert nur Verlierer, deswegen ist es sinnvoll, alles zu tun, um nach Möglichkeit so einen Handelskrieg zu vermeiden. Deswegen ist es auch richtig, wenn Europa und auch andere Länder immer noch versuchen, und indem sie auf seine Berater Einfluss nehmen, indem sie ihm irgendwelche Deals, wie er das ja so schön nennt, anbieten, damit er nach außen sich als der große Zampano feiern lassen kann. Einfach auf diese Art und Weise dann das, was tatsächlich geschieht und was tatsächlich beispielsweise dann an Zöllen verhängt wird, um das herunterzufahren auf ein möglichst niedriges Level, damit einfach der Schaden insgesamt für die Weltwirtschaft und auch für die eigene Wirtschaft sich in Grenzen hält. Und das machen unsere politische Führung in Deutschland und in Europa im Moment eigentlich sehr vernünftig und ich finde auch ganz geschickt, dass sie wirklich versuchen zu deeskalieren, dass sie auch eben über zu Verhandlungen bereit sind, auch zu Anpassungen bereit sind, auch von mir auch zu Zugeständnissen. Das ist vernünftig. Alles, was dazu beiträgt, so einen Handelskrieg abzuwenden und irgendwo diese weltwirtschaftlichen Austausch in Kraft zu halten, ist mal grundsätzlich vernünftig. Aber natürlich gibt es für alle seine Grenzen. Und was wir halt auch wissen, wenn wir mit jemandem wie Trump zu tun haben, ist, er respektiert keine Schwächeren, sondern er respektiert nur, wenn ihm jemand auch wirklich auf Augenhöhe entgegentritt und sagt, also ich will zwar nicht, aber wenn du willst, kann ich auch. Und das ist das, was wir zum Beispiel gerade im Konflikt mit China erlebt haben. Die Chinesen, die von vornherein sich aufgebaut haben, nach dem Motto, wir geben hier nicht klein bei. Und jede deiner Maßnahmen beantworten wir sofort mit einer Gegenmaßnahme. Und dann werden wir schon mal sehen, wer am Ende länger durchhält. Und siehe da, plötzlich war da Verhandlungs- und Gesprächsbereitschaft da. Auch wenn man nicht weiß, wo das langfristig hinführen wird. Aber zunächst mal hat es einen Erfolg gehabt. Und deswegen ist es auch vernünftig, neben dieser, wenn man so will, Peacement-Strategie, die ich gerade eben beschrieben habe, auch im Hintergrund immer zu haben, wenn du uns keine Wahl lässt, dann haben wir auch einen Katalog von Gegenmaßnahmen und auch den Willen, dann dagegen zu halten. Wir wissen, dass wir dabei dann selber auch verlieren werden, aber du wirst dann eben auch verlieren. Und deswegen überlegst du dir vielleicht nochmal. Das ist die einzige Art und Weise, glaube ich, wie man mit so jemandem mit vernünftige Verhandlungen kommen kann.
Ist dann beim Stichwort Krieg immer wieder die gleiche Frage. Spielt man mit? Spielen ist das falsche Wort an der Stelle. Und dadurch kriegt man vielleicht dann so jemanden zum Einlenken oder sagt man von Anfang an, nee, wir spielen nicht mit.
Ja, und eigentlich, ja,
gilt. Weil wenn nicht beide mitspielen, gibt es auch keinen Krieg.
Ja gut, aber das ist ja das Problem,
ja, ich verstehe schon,
mit dem Krieg. Ne? Ich meine, wenn nur einer Krieg spielt und der andere sich partout verweigert, dann endet das in der Kapitulation. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Krieg zu beenden, aber aus der Sicht des Kapitulierenden jetzt nicht gerade erstrebenswert. Aber eigentlich ist es da mit ökonomischen Auseinandersetzungen wie auch mit militärischen oder sonstigen, man sollte sie nach Möglichkeit vermeiden, weil es am Ende nur Verlierer gibt. Aber es gibt einen bestimmten Punkt, wo man sagen muss, ich habe keine Chance mehr, sie zu vermeiden. Und dann muss ich sie auch annehmen, weil wie gesagt, die Alternative ist dann die Kapitulation. Und dafür muss man halt auch vorbereitet sein. Das setzt voraus, dass man vorher auch schon ein glaubwürdiges Abspringungspotenzial bereithält, damit, wenn man sagt, hier ist meine rote Linie und hinter die gehe ich nicht mehr zurück, sonst bleibe ich stehen und kämpfe, damit das auch glaubhaft ist.
Und das machen wir in Europa, oder?
Das versuchen wir. Wie erfolgreich wir dabei sind, das werden wir am Ende sehen. Aber wirtschaftlich haben wir natürlich auch die Schlagkraft. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Wir können dagegen halten. Wir können auch Amerika wehtun. Wie gesagt, es wäre Blödsinn, wenn wir es tun, weil wir am Ende darunter selber leiden werden. Aber wenn man uns keine Wahl lässt, dann wären wir zumindest dafür bereit. Und im Moment, finde ich, spielen unsere Politiker das eigentlich sehr geschickt, diese wirklich auf der einen Seite diese weiche Seite nach dem Motto, wir wollen das alles eigentlich nicht und wir sind auch jederzeit bereit zu verhandeln und eine Lösung zu finden und auch Zugeständnisse zu machen. Aber reiz uns nicht zu sehr, weil wenn du uns an die Wand stellst, dann schlagen wir eben auch zurück.
Ja, ich verstehe das, ich verstehe die Logik, ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, nee, man müsste das so und so machen damit. Trotzdem habe ich damit ein Problem. Mit dem. Grundsätzlich, man steigt halt drauf ein, weil wohin soll es führen?
Ja, klar. Das ist aber, wenn man nur noch die Wahl zwischen verschiedenen schlechten Alternativen hat.
Was ich noch für dich fragen wollte, gibt es jetzt in Bezug auf die Parteien in Deutschland dort unterschiedliche unterschiedlich favorisierte Strategien? Oder ist das, was du jetzt beschrieben hast, ja, ist das Konsens?
Also ich glaube, in den Parteien der Mitte ist es schon Konsens. Auf den an den Rändern gibt es auch den Traum, den Trump ja auch träumt, nach dem Motto, vielleicht wären wir doch am besten, wenn wir uns vom Rest der Welt fernhalten würden. Und
an beiden Rändern?
An beiden Rändern, ja, ja. Aus unterschiedlichen Motiven. Aber letzten Endes auf der linken Seite ist es, wir wollen irgendwie dem globalen Turbokapitalismus Einhalt gebieten. Und das ist am besten, wenn wir uns hier abschotten und uns hier entsprechend schön kuschelig nach linken Vorstellungen einrichten. Und auf der rechten Seite ist es die trumpistische Vorstellung nach dem Motto, wenn wir selber für uns möglichst stark sind, dann können wir den Rest der Welt entweder fernhalten oder ihm irgendwie die Bedingungen diktieren.
Zumindest führt uns Trump auch dann an diesem Beispiel vor, wie schnell man Bewegung in die gesamte Welt bringt.
Ja.
Indem man einfach mal was macht, was wo alle denken, das kann doch nicht wahr sein.
Und, aber das ist vielleicht mal was, wir werden ja bestimmt nicht das letzte Mal über seine Politik reden. Interessant ist auch, dass er die Trennung der Sphären aufhebt. Also Zölle sind ja grundsätzlich mal ein wirtschaftliches Instrument, ein wirtschaftspolitisches Instrument. Und wir haben immer versucht, in den letzten Jahrzehnten Wirtschaftspolitik von anderen Politikfeldern abzukoppeln. Nach dem Motto Diplomatie und vielleicht auch Menschenrechte, obwohl das sich schon sehr verwoben hat. Aber auch die Frage Friedensrecht und was man sich sonst noch so alles ausdenken kann. Wir versuchen das mal von der Wirtschaft fernzuhalten, damit zumindest mal die Wirtschaft schon mal relativ reibungslos funktionieren kann. Und wir erleben jetzt auch, dass sozusagen der ganze Instrumentenkasten gezogen wird, um damit auch Ziele zu verfolgen, die mit Wirtschaftspolitik überhaupt nichts mehr zu tun haben. Aber wie gesagt, da sollten wir vielleicht mal eine Folge auch über die Folgen für die Außen- und Sicherheitspolitik einbauen.
Ich danke dir.
Sehr gerne.
Und wir danken euch und Ihnen fürs Zuhören.
Und hoffen, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
Wie immer wünschen wir an dieser Stelle auch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss.